Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Marketing Meets Technology Podcast. Mein Name ist Timon Hartung von der Technologieberatung Voxo und ich habe den Chris Weidner dabei von den Digital Mavericks. Und wir reden heute über ein richtig spannendes Thema, nämlich wie AI die Suche verändert und wie Agents in Zukunft auch arbeiten werden und warum der Digitalexperte eventuell nicht direkt von der AI ersetzt wird und alles die AI-Agents unter sich machen, sondern dass da durchaus noch eine gewisse Führung zuhört. Und das wird richtig spannend, weil wir sprechen auch über Halluzinationen und gehen auch ins Detail, wie wir das Ganze für Kunden schon umgesetzt haben, wie auch Chris schon einiges für Kunden umgesetzt hat und dort auch, sag ich mal, die ganzen Highs und Lows rausgefunden hat, die da passieren. Deswegen super viel Spaß mit dieser Folge und los geht's.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital Marketing Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, herzlich willkommen, Chris, hier auf der Konferenz AI-CAN, ja, hier in Berlin. Du hast gerade einen sensationellen Vortrag zum Thema AI-Search, SEO, wie sich SEO verändert, gehalten. Und dazu würde ich dich gerne ein bisschen interviewen. Und aber sag doch erstmal, wer du bist und was du machst.
Ja, hi, ich bin Chris, Gründer zusammen mit Simon der Digital Mavericks, mit uns vor etwas über einem Jahr gegründet, sind Beratungsunternehmen für unter anderem auch KI-Strategien, kommen aus der klassischen Suchmaschinenoptimierung, haben das über 20 Jahre in der Agentur gemacht. Und geben jetzt unser Wissen sozusagen beratenderweise, aber auch ein bisschen entwicklungstechnischer Art und Weise weiter, machen Politikberatung. Also alles, wenn es um digitale und Online-Strategien geht, ja gut, ums Thema KI, wobei ich diesen Gattungsbegriff ja nicht mag, weil sich da jeder von Skynet bis, keine Ahnung was, reinfantasiert und das wird auch munter durcheinander geworfen. Lassen wir es aber jetzt mal für das Gespräch dabei. Da kommt es ja nicht drum rum.
Ja, klar. Ja,
also von daher, das... Genau, und dann war heute sozusagen der Vortrag ging über das Thema KI und Relevanz. Also wie bleibe ich relevant in KI-Modellen?
Das soll auch gleich unser Thema sein. Wie seid ihr mit den Digital Mavericks von, ich sag mal, von klassisch SEO dann in AI rübergewechselt?
Also mit dem Thema KI-Relevanz habe ich bestimmt schon seit anderthalb, zwei Jahren beschäftigt, vielleicht sogar eher ein bisschen länger. Waren da so, sagen wir, vielleicht so gedanklich auch mit die Ersten, die sich da so mit befasst haben, ohne dass du genau wusstest, wie funktioniert das jetzt eigentlich so im Maschinenraum von den Dingern, ja. Aber dass das so ein Big Thing werden würde, weil es einfach auch ja so einfach ist und das hat ja jeder in seinem, vielleicht nicht jeder, aber so in deinem eigenen Umgang mit ChatGPT, was wir jetzt mal als Synonym dafür nehmen, hast es ja gemerkt, dass du dem Ding auch plötzlich Fragen gestellt hast. Also ja, war ja klar, dass das irgendwann auch mal Such- oder Suchmaschinenähnliche Züge annehmen wird, weil es einfach so einfach zu benutzen ist.
Ja, klar.
Und dann habe ich halt mal angefangen, Fragen zu stellen, zum Beispiel was Kunden betraf und habe halt eben festgestellt, okay, Kunden, die schon lange SEO betrieben haben und gute organische Rankings hatten, waren halt auch bei einem Großteil der Anfragen, die brandagnostisch in den Sprachmodellen gestellt wurden, als Empfehlung eben da. Also was weiß ich, bei wem kann ich gute Massivholzmöbel kaufen oder dies oder jenes.
Ja.
Und andere halt eben nicht, ja, wo ich wirklich auch teilweise wortwörtlich von der Webseite Auszüge kopiert habe, um das Wording genau zu treffen, ja, von selbsternannten Marktführern oder so, und die waren einfach dann nicht da. Und so, wenn du das ein bisschen näher verfolgt hast, war halt eben schnell klar, okay, irgendwas korrespondiert hier miteinander, ja. Und so scheint es ja jetzt auch aktuell zu sein. Und ja, und darum soll es eigentlich heute oder sollte es in dem Vortrag auch so ein bisschen gehen, nochmal zu sensibilisieren dafür, dass am Ende des Tages Stand heute, kann morgen schon wieder anders sein, eigentlich eine gute SEO-Arbeit, die ja auch zur Sichtbarkeit in den KI-Systemen hilft. Obwohl wir die drei Worte SEO ja nicht mehr verwenden wollen.
Du, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, weil ich sehe es ganz genauso. Also wir haben die letzten, ich würde sagen, 12 Monate einen massiven Shift gesehen, auch bei den Entscheidungsträgern. Wir reden sehr, sehr viel mit Neukunden oder potenziellen Kunden nicht mehr so stark über das Thema SEO, sondern vielmehr über das Thema AI. Mhm. Und was wir auch gesehen haben in unseren Projekten, weil wir sind ja auch Technologieberatung, wir haben einen starken AI-Fokus, sehen, dass einfach da ein starker Shift passiert, dass wir, also die Korrelation zwischen AI-Ergebnissen und SEO-Ergebnis ist da. Und die Basis von einem guten AI-Ergebnis ist einfach SEO.
Exakt.
Und ja. Was ich sehe, ist immer, wenn also gestern hatte ich wieder einen Call, sehr, sehr spannend, die wollen nicht den AI-Zug verpassen. Ich sage, hey, da seid ihr genau an der richtigen Adresse, wie sie bei dir auch wären.
Ja, ja, ja.
Lass uns richtig geil SEO machen. Und ich versuche dann auch SEO nicht zu verwenden. Ich nehme tatsächlich AI-Search als Begriff.
Ja, wir haben jetzt für uns, haben wir jetzt AIO übernommen, ja. KI-Relevanz. Wobei ich je nach Zielgruppe eigentlich ehrlich gesagt beim Relevanzthema bleibe, weil diese Angst vor der Irrelevanz, die treibt alle um.
Die treibt alle
um. Und damit kriegst du auch die Entscheidungsträger an der Stelle. Ja. Und das hat ja auch gar nichts damit zu tun, dass wir jetzt hier den Leuten irgendwie was verkaufen. Weil natürlich wollen wir Geld verdienen. Klar, wir wollen unsere Beratungsleistung anbieten. Aber der Punkt ist ja an der Stelle, dass dieses Thema SEO, diese Suchmaschinenoptimierung, wie lange mache ich das jetzt? 15 Jahre? Ja. Wie lange gibt es das schon? Seit 30 Jahren?
Ja, 20
Jahre so um den Dreh. Und wir alle kennen die üblichen Verdächtigen, die Bons aufrufen, aber die Leistung ist Und der Kunde weiß es ja nicht besser. Der Kunde hat sich ja in Hände eines vermeintlichen Profis gegeben, hat da monatlich seinen 4-5-stelligen Betrag ausgegeben für ein überschaubares Ergebnis und hakt ja, weil er ja bei Profis war, für sich ja dann eben ab, ja, der ganze Suchmaschinenkram, der bringt ja alles gar nichts.
Das ist das Riesenthema, ja.
Deswegen sind diese drei Worte, diese drei Buchstaben, ehrlich gesagt, verbrannt. So, wenn du damit rasieren gehst, das interessiert keinen mehr. Weil dann kommt, entweder machen wir selber oder haben wir schon gemacht, hat nichts gebracht, etc. pp. Und über das Thema KI-Relevanz kommt aber meistens intrinsisch von den Entscheidern dann, ja, okay, was müssen wir denn machen? Und dann kannst du sagen,
Übrigens. Übrigens. Aber willst du uns sagen, SEO ist tot?
Nein, ist natürlich nicht tot. Es war nie tot, es ist nie tot. Alle Nasen lang, muss ich mir das anhören. Die drei Buchstaben sind halt, ja, wir hier auf der AI-Can und auf der Campix können die ja verwenden. Ja. Das ist ja auch in alles in Ordnung. Aber akquisetechnisch, da sind die definitiv tot. Der Bedarf war nie tot. Never ever. Das Bewusstsein dafür war nicht da, weil natürlich je größer auch das Budget, umso mehr kannst du es natürlich auch damit zuschlagen.
Ja.
Also dann sagst du halt, ja gut, mir ist doch die organische Reichweite völlig wurscht. Ich baller halt noch mehr Media drauf, dann habe ich meine Impressions, das ist eine große Millionenzahl, die sieht immer gut aus und nach mir die Sintflut, in 2 Jahren bin ich woanders Marketingleiter.
Ja.
Das funktioniert im Konzernbereich sicherlich immer noch, die leben von der Marke, auch in KI-Suchen, klar, aber im klassischen Mittelstand, selbst bis zu einem gehobenen Mittelstand mit mehreren 100 Millionen Umsatz, kannst du es eigentlich nicht erlauben.
Ja, würdest du sagen, lieber jetzt investieren oder abwarten, was die richtige Strategie ist?
Naja, dadurch, dass wir ja im Grunde genommen von den Grundlagen im SEO reden, also andersrum, du musst ja die Grundlagen schaffen und wir wissen alle, wie lange die zeitliche Latenz ist zwischen ich habe meine Webseite optimiert, meine Texte optimiert und das entsprechende Google-Ranking steigt dann und so weiter. Also von daher, fang jetzt an, weil, das ist jetzt meine These, kann morgen schon wieder veraltet sein, aber ich sag's jetzt einfach mal, erstmal OpenAI und Google suchen gerade den Schulterschluss aktuell bei den Cloud-Systemen. Da wird sicherlich auch demnächst der nächste Sprung sein, dass der Google-Index bei ChatGPT drin ist.
Ja.
Würde ich mal ziemlich stark von ausgehen. Warum sollte OpenAI auch Zeit und Ressourcen in einen eigenen Index verwenden, wenn es da eine Firma gibt, die seit 30 Jahren nichts anderes macht oder seit 25 Jahren.
Aber macht es nicht mehr Sinn, wenn sie den Bing-Index verwenden, weil sie ja mit Microsoft...
Ja gut, aber damit haben sie jetzt anscheinend ja ein bisschen gebrochen, weil sie ja jetzt von der Azure-Lösung ja weg sind und hin zu Google gehen. Also, keine Ahnung, da stecke ich ehrlich gesagt nicht drin, habe ich auch keine Insights, das sind jetzt nur Meldungen, die ich lese und verwundere. Ich habe mir die gleiche Frage gestellt, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt noch keinen Abgleich gemacht zwischen den Ergebnissen bei einer ChatGPT-Suche und Bing.
Ja.
Weil Bing halt.
Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Nee, es ist super spannend, wie sich das gerade entwickelt und auch mit welcher Geschwindigkeit tatsächlich. Ich glaube, dass wir und du hast uns einen schönen Chart gezeigt, der Chart war noch in einem anderen Talk, wie wir die Speicherverdopplung in den letzten 50 Jahren hat sich jedes Jahr im Prinzip verdoppelt. Also es wird immer günstiger und immer schneller. Aber wir bei AI haben wir nicht eine lineare Geschwindigkeitserhöhung, sondern eine exponentielle und Menschen können sich ja exponentielle Erhöhung der Geschwindigkeit nicht vorstellen oder Entwicklungsgeschwindigkeiten und man muss sich schon vorstellen, es geht so und ich denke, dass wir in 2 Jahren schon AI brutale Weiterentwicklung gemacht haben, aber die Frage ist, ob die Menschen so schnell adaptieren, weil im Prinzip hat ja Google jetzt gerade mit den AI-Overviews, die wir in der Suche bekommen, vor allem die Suche, sowas wie eine Perplexity-Suche und auch eine ChatGPT-Suche, ein bisschen eingebremst. Oder wie siehst du das?
Ja, mein Take an der Sache ist ja jetzt vielleicht ein bisschen steil, aber im Zweifel kauft Google halt Perplexity.
Also, das ist sowieso, also, das ist ohne ja kein Witz, Problem, ne?
Also, komm, was kostet der Bums, gib her, dann werden die halt aufgekauft, also das ist jetzt mal so, dann sind die weg vom Fenster oder was auch immer da dann gut ist, wird halt dann, habe ich ja auch in meinem Vortrag drin, dann wird's halt assimiliert und dann ist es irgendwie ad borg. Also von daher, ich glaube eher, dass sich vielleicht ein Shift hingeht, das merkt man ja auch durch ein bisschen, also Google ist immer noch der Platzhirsch, aber halt auch nur so in der westlichen Hemisphäre. Das war aber auch ehrlich gesagt ja nie anders. Ich glaube aber, dass jetzt von unten Generationen ranwachsen, die so das Googlen gar nicht mehr gewohnt sind, wo auch unglaublich viel zum Beispiel über TikTok oder Snapchat läuft. Und das sind ja Dinge, da hast du ja noch, da hast du ja im klassischen SEO fast gar keinen Anknüpfungspunkt mehr, außer dass du vielleicht noch irgendwie dann sagen kannst, naja gut, wenn ich halt auf TikTok Werbung schalte, dann hätte ich halt zumindest mal gerne gut optimierte mobile Webseite, aber die zahlt dann irgendwie durch die Hintertür auf mein SEO wieder ein, aber das ist am Ende des Tages, hat es damit nichts zu tun. Also das ist sicherlich eher eine Generation, die da komplett anders sucht. Trotzdem glaube ich nicht, dass, also Google wird sich da weiterentwickeln. Ich habe mit den AI-Overviews bin ich auch ehrlich gesagt noch nicht so, also mich befriedigen die noch nicht so wirklich.
Ja, ich weiß, es ist eine Weiterentwicklung dieser One-Answer-Box, die es früher gab.
Exakt.
Eine gute Weiterentwicklung, ja,
genau.
Aber trotzdem eine Weiterentwicklung. Ja, TikTok ist spannend, dass du es gesagt hast. Du hast auch gesagt, dein Neffe, der sucht nur noch auf TikTok. Wir haben tatsächlich auch TikTok-Search, machen wir ein bisschen was, weil wir auch ein paar Gen-Z-Member bei uns im Team haben und man merkt auch da, das Suchverhalten ist ein anderes. Da bin ich sehr gespannt, wie TikTok mit einer AI-Variante da reinkommen wird. Aber wir sehen wirklich zum ersten Mal seit 20 Jahren eine Aufsplittung des Monopols von Google.
Ja.
Nicht nur durch TikTok Search, nicht nur durch AI Search, aber auch durch Dark Social. Also durch das Sharing sehr, sehr stark auf Telegram, WhatsApp und Instagram Messages, wo die Leute dort Empfehlungen austauschen. Und deswegen verschwindet immer mehr Search sozusagen. Und wir sehen ja auch durch die AI Overviews geht es runter. Wie schätzt du dort das ein, besonders jetzt bezogen auf bestimmte Businessmodelle, wie Search sich verwandelt und auch diese Businessmodelle sich verwandeln, aber auch auf ganz klassische transaktionale Businesses, also wo es wirklich B2B zum Beispiel, ob das die auch stark betrifft oder nicht?
Also sagen wir es mal so, noch würde ich jetzt mal sagen, am Ende, also die Information muss ja am Ende irgendwo herkommen.
Ja.
Irgendwo muss sie ja herkommen, irgendwie muss sie ja ins Netz kommen. Und da ist nun mal der erste Einstiegspunkt immer die firmeneigene Webseite. So, weil die noch ist die nicht obsolet. Ja, ja. So. Und zumindest für, sagen wir mal, 95% der Menschen da draußen. Ob jetzt die Rosenapotheke an der App in der Ecke eine Webseite und einen Online-Shop braucht, das sei mal dahingestellt. So. Aber auch die Infos müssen ja irgendwo für Google Maps wieder herkommen. So. Also irgendwo müssen die Infos ja herkommen und dann geht es am Ende des Tages darum, habe ich meine Informationen so vorbereitet, dass sie oder so aufbereitet, dass sie maschinenlesbar sind, dass sie strukturiert sind, etc. pp. Was ja dann alles wieder klassische SEO-Faktoren irgendwie mehr oder weniger sind. Das heißt also, es schadet auf keinen Fall, das zu machen. Dass du natürlich jetzt dann auch Produkte hast, die rein von Creatern geschaffen werden, die nur auf TikTok und niemals irgendeine Webseite sehen werden. Ja, aber ich will nicht sagen, dass das Nischen sind, auf gar keinen Fall. Aber sagen wir mal, am Ende bestelle ich halt Holy immer noch in einem Online-Shop.
Ja, klar.
So. Und solange das so ist, ja, brauchst du zumindest eine Grundoptimierung aus der ganzen Geschichte raus. Dass das Produkt im Marketing natürlich komplett anders funktioniert, das ist halt aber jetzt eben so ein Lifestyle-Ding. Das wird ja mit der Schraube nicht funktionieren.
Ja, klar.
Ja, so, die wirst du am Ende auch noch irgendwo ordern müssen. Und dass vielleicht irgendwann mal dein AI-Agent, dein persönlicher Assistant, das für dich automatisch ordert, maybe. Aber der braucht ja dann auch wieder seine Informationen irgendwo her. So, also wenn jetzt Search-GPT dann zukünftig auch Aktionen im Netz ausführen soll, wie Termin buchen, bla und so weiter oder vielleicht einen Flug. Ja, wer bestimmt denn, wo der Flug gebucht wird? Also sage ich ihm dann, buche mir den Flug explizit bei XYZ oder sage ich einfach, buche mir den billigsten, aber weiß ich denn, dass es auch wirklich den billigsten rausgesucht hat? Bin ich dann wieder bei einem Vergleichsportal, wo ich halt auch wieder gesponserte Ergebnisse habe? Kann die KI die gesponserten Ergebnisse unterscheiden? Ja, genau. Also du merkst, wenn du die Sache mal konsequent zu Ende denkst, sind da noch unglaublich viele Fragezeichen, die entweder meine Brain-Kapazitäten übersteigen, weil vielleicht andere Leute sich da schon das zu Ende gedacht haben. Aber ich bin vollkommen bei dir, die Entwicklung ist rasant. Auf der anderen Seite, was den Energieverbrauch angeht, den du gerade eben gesagt hast. Gestern habe ich jetzt gelesen, gibt es jetzt schon irgendwie ein LMM, das kann ich auf meinem Handy hosten.
Ja.
Ich habe es noch nicht ausprobiert. Hast du schon ausprobiert?
Nee, nicht, aber du kannst ja im Prinzip auch Apple Intelligence auf deinem Handy hosten. Und ich glaube, dass die Modelle auch immer kleiner werden, weil du kannst ja, das sieht man ja auch bei ChatGPT 3.0 Mini zum Beispiel, das ist relativ klein, weil du halt sehr, sehr viel, ich sag mal, irrelevante Sachen weglässt.
Mhm.
Dadurch ist es dann nicht ganz so umfangreich, aber du kannst Modelle sehr, sehr klein machen, wenn du komprimiert bist. Zum Beispiel ein Modell könnten wir sofort auf jedem iPhone laufen lassen, wenn es nur um das Thema Berlin gehen würde. Ja. Ja. Und das kann man sich gut verdeutlichen, wenn man sieht, wie groß Wikipedia ist an der Stelle. Dann kann man Wikipedia ja auch schon auf dem Handy hosten. Ja. Man kann nur die semantischen Datenbanken, die du auch so wunderschön beschrieben hast, die sind halt doch sehr, sehr groß und da muss man sich halt ein bisschen runterbrechen. Aber man könnte, ich meine, manche kennen das noch, früher konnte man sich Maps offline laden.
Geht weil das nicht man, mehr?
Okay, das kann Maps. Sein, aber wir haben
über. Ich glaube, es geht noch, doch, geht noch.
Genau,
doch,
aber
doch.
Da hat man sich ja auch mal Teilbereiche runtergeladen,
genau, weil sie
so groß waren. Ne? Und im Prinzip, so muss man sich das auch vorstellen, so ist es bei den LLMs genauso. Man könnte sich wahrscheinlich relativ einfach ein Rechts-LLM oder ein Medizin-LLM doch sehr, sehr schnell auf ein kleines Device laden und das würde funktionieren.
Und ich glaube, da wird es auch auf jeden Fall hingehen.
Ja.
Und durch die, und ich habe in meinem Vortrag auch ein bisschen. Ganz ehrlich, ich mache mir auch ein bisschen drüber lustig über diese Augmented Reality und Virtual Reality Geschichten, weil ich kann es nicht mehr hören, dass das jetzt the next big thing ist. Nein, ist es nicht, wird es auch nie. Solange ich mir das dumme Gerät auf den Kopf setzen muss und Kabel und bla, nein. Entweder es ist mal wirklich in meiner normalen Lesebrille klein integriert, dann können wir drüber reden. Ja. Dann mag das ja so sein, aber solange ist das eine Nischenanwendung. Ich habe auch so ein Ding zu Hause, alles gut. Ja. Aber es ist halt einfach nicht the next big thing. Aber bei diesen Sprachmodellen, subsumieren wir jetzt mal unter dem Begriff KI, das ist the next big thing. Punkt aus.
Auch
einfach, weil es jetzt halt auch wirklich, solange du irgendwas in eine Tastatur, du musst ja nicht mal eine Tastatur eintippen, solange du einen geraden Satz raussprechen kannst, kannst du das Ding halt bedienen. Und eine Sache ist natürlich, und das ist auch noch was, eines habe ich jetzt in meinem Vortrag gar nicht, weil sonst könnte ich 3 Tage drüber reden, ist aber natürlich auch das Thema Korrektheit der Daten.
Ja.
Und wenn ich es jetzt nicht völlig falsch im Sinne habe, waren auch nur 60% aller Antworten grundsätzlich korrekt und der Rest hatte schon immer einen kleinen Fehler drin, etc. pp. Und ich habe vorhin mal ausprobiert, auf der Basis von einem anderen Vortrag, habe ich einfach mal eine verschiedene Sprachmodelle gefragt nach einer völlig erfundenen OP mit absoluten Kunstbegriffen.
Ja.
Und er möge sie mir erklären. Und Grok hat zumindest zwar gesagt, das sind komische Begriffe, die ich da verwende, also sie waren völlig erfunden. Also sie hatten einen medizinischen Klang, aber sie waren nicht medizinisch. Hat zumindest gesagt, okay, das sind komische Begriffe, die kenne ich nicht, aber es könnte sein, dass du das und das meinst und so würde das gehen. Eine völlig quatschige OP, also und alle anderen Modelle haben zumindest gesagt, die ganzen Begriffe kenne ich nicht und schon gar nicht in Verbindung mit Humanmedizin meine ich nicht. Aber das war jetzt ja offensichtlich. Ich glaube, diese kleinen Fehler im Detail,
das ist
ein Thema, da bist du auch mit Medienkompetenz kommst du da ehrlich gesagt nicht weiter. Nee. Weil es klingt ja alles immer toll. Und in KI-Bilder erkennen, KI-Videos erkennen oder gefakte Webseiten oder irgendwelche Newsmeldungen mit einem Bias oder so. Das kannst du alles noch irgendwie vielleicht noch ein bisschen trainieren, wobei KI-Bilder und Videos hat sich auch schon wieder erledigt. Aber wie lange man das noch erkennen kann. Aber du weißt, worauf ich hinaus will.
Ich weiß genau, worauf du
hinaus willst. Und diese kleinen Details an Fehlinformationen, das ist schon ein Riesenproblem. Und dann sind wir aber auch wieder am Ende des Tages dabei. Naja, dann habe ich ja auch für mich selbst als Unternehmen oder als Absender, muss ja nicht Unternehmen sein, aber als Absender einer Botschaft, vielleicht auch Verantwortung, gute Informationen ins Netz zu stellen. Und die müssen halt dann eben auch so aufbereitet sein, dass sie maschinenlesbar sind. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich werde da nicht gehört, ist jetzt kein Lamentieren, ist einfach nur so eine Darstellung, während dem Corona und dem ganzen Schwurbel rund ums Impfen etc. pp. So. Warum waren denn in den Google-Suchen, sag ich mal, die etwas alternativen Meinungen so weit vorne, weil sie halt sprachlich so waren, wie Leute, die keine Ahnung davon haben, halt suchen.
Ja,
die Gegenmeinungen, die es natürlich auch gab, die fachlich fundierten wissenschaftlichen Blogs, ja, die waren aber halt nicht für Lieschen Müller geschrieben. Die waren halt voll mit Fachbegriffen und entsprechend für Fachpublikum geschrieben. Die hättest du auch gefunden, wenn du die Fachbegriffe suchst, die aber Lieschen Müller ja nicht kennt. Und das ist sicherlich eine Sache, wo ich habe schon mehrfach bei diversen Skeptikervereinigungen mal dieses Thema für eine Con mal in den Ring geschmissen. Interessiert leider auch keinen.
Ja, ist krass.
Ja? Und da wäre zum Beispiel auch SEO akut, respektive Sichtbarkeit in solchen Sprachmodellen, weil das müssen wir mal eine Erhebung machen, vielleicht gibt's hier auch, aber das Bewusstsein der durchschnittlich Menschen, die sich nicht wie wir tagtäglich damit beschäftigen, wie viel Fehlinformationen da unter Umständen in diesen Modellen sind, ist, glaube ich, gar nicht da. Nein, und ich merke es auch, wenn ich den Satz noch sagen darf, ich merke es ja auch, wenn mir Menschen anekdotisch erzählen, was sie gerade ChatGPT gefragt haben, wo ich halt merke so, ja, nee, das hätte ich dir von vornherein sagen können, dass das das Ding nicht weiß oder nicht so beantwortet, wie du das gerne hättest. Also ich glaube, dass da gibt's viel, wir holen uns, entweder es ist eine Riesenangst, wir holen uns das nächste Skynet ins Haus, oder sie leben schon auf der Enterprise.
Ja, genau.
Ja, wo ich sage, ja, die hätte ich auch gerne, und zwar nur die D, aber die hätte ich auch gerne, aber so weit sind wir halt noch nicht. So, das kann in 5, 6, 7, 8 Jahren schon anders sein, vielleicht dauert es aber auch das dann doch nochmal 20 Jahre. Ja, I don't know. Aber so diese Erwartungshaltung ist im Moment bei vielen, die nicht so aus dem Techie-Bereich kommen, völlig überzogen. Völlig überzogen.
Absolut. Also die Hingabe zu den Ergebnissen von ChatGPT, also wird einfach zu 100% angenommen, dass das rauskommt, komplett korrekt ist. Und ein sehr, sehr spannendes Beispiel, kann jeder auch mal zu Hause probieren, ist einfach mal Bahnverbindungen testen. Einfach, wie lange brauche ich von München nach Köln? Da sagt mir ChatGPT straight up 3,5 Stunden und es gibt einen Direktzug. Gibt es natürlich nicht. Ja, es war nicht Köln, es war ein Ort unter Köln, wo ich hin musste. Und völlig crazy, geht natürlich nicht, dauert 5 Stunden, ne?
Aber wir haben ein Auto verkauft und die Person, die das Auto gekauft hat, hat exakt das gemacht, um zu uns zu kommen und strandete dann halt an irgendeinem Bahnhof. Ja?
Genau.
Also, nee, dafür gibt's Google Maps oder halt die entsprechende andere App der Bahn oder was auch immer.
Aber Öffnungszeiten genauso, ne? Also das ist total beeindruckend. Und deswegen, Halluzinationen sind noch echt ein Thema.
Und das ist ja nicht mal eine Halluzination. Ja, natürlich ist eine Halluzination. Ja. Klar, logisch.
Aber es ist ein echtes Thema.
Oder mangelndes Wissen und People-Pleaser.
Ja, genau. People-Pleaser ist ein guter Punkt. Du hast nämlich auch in deinem Vortrag gesagt, nicht alle Modelle sind so, aber die Modelle, ChatGPT vor allem, versucht dann, dir trotzdem eine Antwort zu geben und er findet Sachen. Genauso mit den URLs. Mhm. Er findet einfach URLs.
Genau.
Und das ist das Problem. Und da kann man selbst mit guter Medienkompetenz nicht auf einen Blick sagen, dass es falsch oder richtig ist.
Genau.
Und das ist das Problem. Und da ist auch das Thema, wo du dann wieder Experten brauchst. Und das, was du gesagt hast auch, ne, mit dem, der Agent kauft dann irgendwo anders ein. Erstmal muss das konfiguriert werden. Zweitens muss es irgendwo verwaltet werden. Und wer macht das am Ende? Das machen digitale Experten wie wir beide.
Genau.
Ja? Ja. Oder wie unsere Teams halt auch. Ja. Und das sind so Punkte, wo ich das sehe, dass man glaubt, die AI übernimmt das alles. Aber das ist ein bisschen, deswegen sage ich sage immer den Spruch, wir werden uns bei einigen Sachen wundern, wie schnell es geht. Es wird schneller gehen, als wir glauben. Aber bei vielen Sachen wird es auch viel länger dauern, als wir glauben. Genauso Full Self-Driving Cars.
Ja.
Da haben alle gesagt, vor 10 Jahren schon wäre das ready gewesen. Aber wir sind auch, glaube ich, noch nicht in 2, 3 Jahren fertig.
Fliegende Autos.
Ja, fliegende Autos ist auch so ein Thema. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das alles super gut wird und wir das alles retten und so. Aber ich glaube, dass eine Kompetenz bei einer guten Beratung immer noch extrem wichtig ist, um diese Sachen dann zu leiten. Weil nämlich ist der AI zu überlassen,
absolut,
ist nicht möglich. Weil sie ist einfach nur ein gutes Wortrat-Tool für das nächste Wort.
Und dann sind wir wieder eben, dann sind wir auch wieder eben bei den Begrifflichkeiten. Dann haben wir noch nicht mal von starker und schwacher KI gesprochen. Ja. Das Thema, das habe ich noch nie in irgendeinem Vortrag mal explizit erwähnt gehört, ja, dass einfach mal da mal ein grundlegender Unterschied gemacht wird. Ja. Das ist auch so eine Geschichte. Und dann halt eben, also das soll sagen, also wo wir gute Erfahrungen mitgemacht haben, ist einfach so ein kleines, was für einen Prozess hast du, ja, der dich richtig nervt und wie können wir den smart, und dann sind wir bei einem anderen Vortrag, um automatisieren.
Ja.
Dann ist ja am Ende des Tages, und das ist ja das, was die Leute ja dann auch missverstehen, ist ja ChatGPT ja nur der Access-Punkt für den Endnutzer, um auf einfache Art und Weise mit den verschiedenen Systemen zu kommunizieren.
Korrekt.
Darum geht's ja. Und dass das dann ehrlich gesagt beim Kunden als KI subsumiert wird, obwohl es am Ende des Tages so eine Toolchain ist, was verschiedene APIs anzapft und am Ende eine Auswertung macht. Aber da wollen die Leute halt ein Tool haben. Also ich habe jetzt ich wirklich viele Vorträge dazu gehalten, du wahrscheinlich auch. Und am Ende des Tages, ja, welches Tool nutzt ihr denn da? Ist so die Standardfrage.
Ja.
Oder können Sie mal ein Tool empfehlen? Nee, kann ich nicht. Erstmal kann es morgen schon wieder 3000 neue geben. Aktuell ist halt jetzt gerade wenn ich Arbeitszeit vergeuden will, bin ich bei HeyGen. Ja. Aber morgen kommt vielleicht schon jemand anders und macht es besser, keine Ahnung. Sage ich, ja, nee, du musst anders denken. Du musst, aber was willst du denn erreichen? Und was hast du denn schon da? Weil das Schöne ist, glaube ich, wirklich, wenn ich mich so reinversetze in so UnternehmerInnen und dann, es sind eigentlich immer Unternehmer, das muss man leider so sagen, es ist immer Klaus Dieter.
Klaus Dieter.
dann hatte er schon viel, viel Geld in, sagen wir mal, IT verbrannt, in seiner Welt verbrannt, weil er hat die Software geholt und das ERP-System und das CRM und bla und pim, peng. Und am Ende des Tages hast du halt immer noch so eine Schatten-IT. Das heißt, die Leute, obwohl sie eigentlich ein Tool haben, machen noch ihre Excel-Liste oder pflegen ihre Post-its und keine Ahnung was. So. Und die Tools sind nur ein Bruchteil so effektiv, wie sie eigentlich hätten sein können. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass du hier mit einer smarten Lösung, wo du den Zugang zu diesen Tools vereinfachst durch eben Sprachmodelle, wo du sagen kannst, okay, pass auf, du musst das Tool gar nicht mehr bedienen,
ja,
sondern du gibst einfach, so wie dir der Schnabel gewachsen ist, deine Infos, deine Excel-Tabelle, die du nebenher pflegst, was auch immer, in die firmeneigene Corporate AI rein. Die verteilt das dann auf die entsprechenden Tools, macht sie aber auch gleichzeitig allen anderen Abteilungen auch zugänglich, sodass halt unterwegs nichts mehr versanden kann. So musst du im Grunde genommen herdenken. Und wir haben jetzt für eine große Autohausgruppe haben wir jetzt ein Case umgesetzt, wo es halt wirklich einfach nur erstmal der kleine Fall war von 13 Filialen, 9 Marken, ungefähr 10.000 Autos im Jahr, die da verkauft werden. Und da ist eine hohe Fluktuation in den entsprechenden Fahrzeugbörsen, sowohl auf der eigenen Webseite als auch autoscout-mobile.de und so weiter. So. Und allein diese sicherstellen, das Fahrzeug kommt neu an, wird erfasst auf verschiedenen, das reicht vom PDF über abfotografiert bis hin zu einer losen E-Mail, bis hin zu einer WhatsApp oder handschriftlich ergänzt, ja, ist alles dabei. Und das musste halt bisher immer händisch dann ins System übertragen werden und dann in die entsprechende, ja, Plattform verteilt werden. Und rückwärts, wenn das Auto verkauft war, wieder rausgenommen werden etc. Und allein diesen kleinen Prozess zu automatisieren, das ist noch nicht vollautomatisiert dahingehend, als dass da einfach noch redaktionell jemand am Ende nochmal drüber guckt und die Endfreigabe macht, aber allein das automatische Eintragen und das automatische Erfassen, das automatische Erinnern der Verkauf, an den Verkauf, ich brauche noch die Daten, das fehlt etc., spart so viel Rennerei, ja, macht es auch innerhalb des Unternehmens transparent, wer ist denn eigentlich hier der Schluri, der alle naselang nicht rechtzeitig seine Fahrzeuge meldet und so weiter und so weiter. Und dann hast du nach dem Pareto-Prinzip hast du einen wunderbaren, relativ überschaubaren Workflow, für, ganz ehrlich, für einen niedrigen, fünfstelligen Budgetbetrag automatisiert, ja, der aber sofort greifbar ist. Ja. Und da ist jetzt ein ChatGPT einfach nur Mittel zum Zweck, beziehungsweise kommt an der Stelle überhaupt nicht zum Einsatz, also nach vorne hin zum Einsatz, weil das liest ja nur multimodal die Daten aus und verteilt sie entsprechend und fertig.
Ja. Super spannend, dass du sagst, wir haben ähnliche Prozesse für andere Anwendungsfälle und genau da sehen wir das auch, dass der Prozess extrem hilft, einfach da die, also vor allem dieses Vergessen, ja, dass diese Sachen nicht liegen bleiben,
ja,
das hilft extrem und AI nutzen wir halt, um so Sachen zu lösen, die vorher nicht gingen. Zum Beispiel, schau dir das Bild an und lies die Handschrift und die Notiz aus und füge es hinzu. Solche Sachen, ja, weil das ging vorher,
ja,
natürlich, das war total, total schlecht, wie das funktioniert,
ja,
hat, ja. Auch wer jemals irgendein, vor dem iPad irgendeine Handschrifterkennung verwendet hat, auch auf dem iPad ist ja auch nicht besonders gut. Das ist alles Wahnsinn. Deswegen, das ist sensationell. Und deswegen, ich habe jetzt nochmal eine spannende letzte, ja, Frage zum Abschluss. Ne? Und wenn euch das gefällt, vor allem der Podcast, ne? Abonniert, liked und kommentiert natürlich und macht auch gerne mal eine Bewertung, da freuen wir uns immer sehr drüber. Aber letzte Frage vor allen Dingen ist das Thema Reddit, mhm, und auch das Thema, wie wichtig sind Backlinks? Also, mhm, Brand Citations, mhm, auf Foren und im Prinzip Backlinks, welche Rolle spielen die heute im Vergleich zu vor vielleicht 5 Jahren im Bereich der Sichtbarkeit?
Ja, wurde ich im Anschluss auch gefragt. Also, ich habe jetzt ja wirklich die letzten 3 Monate relativ viel mich mit dem Thema beschäftigt, also jetzt wirklich auch mal mehr als nur, dass man so liest. Und ich bin erstaunlicherweise selten über das Thema Backlinks gestolpert.
Interessant.
Also weder brauchst du nicht mehr, noch brauchst du unbedingt. Mhm. So, ich würde mal sagen, wenn ich eine große Marke bin, dann brauche ich es vielleicht sogar weniger aktiv, ja, im Aufbau, Fall, weil die von alleine kommen.
Ja.
So, wenn ich das nicht bin, glaube ich, dass du um einen gewissen Anteil an Linkaufbau vielleicht nicht drumherum kommst. Aber, jetzt kommt das große Aber, das ist für mich dann eher die Kirsche auf der Sahne, auf der Torte.
Okay.
Das heißt also, der beste Linkaufbau bringt ja nichts, wenn deine Webseite crap ist. So.
Das ist richtig.
So. Und daran scheitert's ja schon. Das heißt, und du keinen Link-worthy Content hast. So. Das heißt also, erstmal würde ich das richtig ziehen. Würde also da gucken, dass meine Core Web Vitals sauber sind, dass mein Text sauber ist, dass meine Webseite mobil optimiert ist, bla, bla. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann kann ich mich drum kümmern, dann auch link-worthy Content zu erstellen und denen halt von mir aus auch über gekaufte Links, ja, dann halt eben zu streuen, weil anders wirst du es ja nicht hinkriegen. Ja. Also dann sonst musst du darauf hoffen, dass du viral gehst. Was jetzt, und dann würde ich sagen, dann war der Link auch nie tot, auf gar keinen Fall. In der Quantität vielleicht, in der Qualität auf gar keinen Fall. Was die Sprachmodelle angeht, würde ich es ein bisschen anders sehen, was jetzt so ein Wertezuwachs im Sinne von Link-Juice und so ein Kram, ja. Das sehe ich da nicht. Da sehe ich aber die verschiedenen Touchpoints und wenn halt das Modell registriert, ach so, da ist eine Marke, eine Firma, die ist hier. Und alles habe ich als relevante, für mich relevante Plattform abgespeichert. Das heißt, wenn das da steht und da steht und da steht, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass das kein Crap ist. Dann kann das nur, also dann kann das nur förderlich sein, ob es am Ende. Also wie immer, es ist ein Rädchen im Getriebe und ja, ich würde es aber ganz ehrlich als, nicht als letztes, aber die Erfahrung lehrt einfach, es gibt vorher so viele andere Baustellen, das wäre nicht für mich top of the list. Und nicht mal disavowen musste heute ja noch. Also ja. Selbst das wird der, also von daher, wir machen auch gar keine Link-Checks mehr, also das hat sich echt erledigt. Ja,
also. Ja, sehr spannend. Also ich sehe es auf jeden Fall so, dass diese Touchpoints auf Reddit und auf anderen, also wenn man oft genannt wird als Brand, ist es auf jeden Fall hilfreich. Da zählen natürlich Links dazu und digitale PR.
Ja.
Und dadurch, dass LLM einfach diesen semantischen Kontext mehr ausbaut, auch mit genau. Der semantischen Nähe zu den Themen. Ja. Und was dann natürlich funktioniert auch, ist, wenn man zum Beispiel neue Themen reinbringen möchte und die einen Backlink erhalten, dann wird es auch schneller mit aufgenommen. Ne?
Aber es hilft auf jeden Fall, aber es ist halt...
Aber Nike, die halt 250.000, na, die haben wahrscheinlich eher 3 Millionen Links, die brauchen nicht noch 5 gute Links.
Ne? Eben, genau, die brauchen nicht egal. Die 5 guten Links, aber als Schraubenmüller aus dem Sauerland.
Ja, da schon.
Aber auch da würde ich halt sagen, wenn ich die Webseite mir jetzt mal bildlich vorstelle, gibt es da erstmal so viele Baustellen, bevor ich da über die Links rede, sind wir erstmal ein Jahr oder 2 Jahre
schon. Technische Basics, dann semantische Basics, dass der Content einfach mal vernünftig ist und dann geht man hoch auf die nächste Ebene und dann am Ende kommen diese E-Tüpfelchen wie die
Citations. Und dann werden die auch und dann macht das auch total Sinn.
Ja. Gut. Wir haben noch eine spannende Frage bekommen, gerade von den Zuschauern von Johanna Hartung.
Aus dem Chat,
steht tatsächlich dort. Und zwar, wie misst du denn eigentlich die AI-Erfolge und wie trackst du vor allem da die KPIs momentan?
Aha, gute Frage, nächste Frage. Das ist natürlich alles für alle noch ein bisschen Neuland. Ja.
Total.
Also bei Sistrix zum Beispiel hast du jetzt ja auch AI-Overviews Mentions drin. Das ist so der eine Punkt, wenn es aber auf die klassischen Google AI-Overviews geht.
Das ist ja sogar noch verhältnismäßig einfach.
Ja, richtig, das ist noch verhältnismäßig einfach. Es gibt vom Hans Kronberg auf seinen GPT Insights, gibt es einen spannenden Artikel dazu. Da geht es um diesen, jetzt komme ich gerade nicht auf Net Promoter Score und den dann mit einem EDA for Emotional Net Promoter Score oder irgendwie sowas. Und da hat er aber für sich erhoben, wie oft werden Marken in welchem Kontext, in welcher Positivität benannt auf Basis von diesem Net Promoter Score. Das ist aber natürlich was jetzt ehrlich gesagt auch jetzt nicht jeder einsetzt und nicht jeder hat und dann auch ziemlich Hardcore Branding und so weiter ist. Aktuell muss man so ehrlich sein, dass die Entwicklung da im Moment so ist, dass wir jetzt einfach im Moment wir für uns Sistrix nutzen, andere nutzen andere Tools, wir machen Sistrix und da das messen. Allerdings, das gehört zur Wahrheit auch dazu, sind die Kunden, für die wir das im Moment machen, eher, sag ich mal, prophylaktisch darauf unterwegs. Das heißt, deren Produkte und Dienstleistungen sind aktuell da noch kein Thema. Ja, weil das einfach tendenziell eher E-Commerce oder auch ganz andere Sachen sind. Man würde es allerdings, wenn wir jetzt Stichwort, was wir auch machen, Politikberatung gehen, da würdest du es am Ende des Tages über die Mentions machen und dann geht es eigentlich nur darum, dass du möglichst viele Fragen antizipierst und versuchst, dass du das erstmal so misst. Eine andere Möglichkeit fällt mir gerade nicht ein, bin aber offen, wenn jemand ein Tool erfindet, ne, go for it.
Also wir haben tatsächlich ein bisschen rumprobiert mit Suchphrasen und auch, also Suchphrasen und auch Keywords einzugeben bei ChatGPT und das dann per API auszulesen.
Ja gut, okay, klar, dass du das automatisch dann, genau.
Aber da ballerst du Prompts raus.
Klar, am Ende des Tages wird es erstmal darauf hinauslaufen, dass du sozusagen möglichst viele Prompts antizipierst, die Ergebnisse dann so anguckst und wenn auch automatisiert am Ende eine Strichliste machst. So, das eine andere Möglichkeit sehe ich noch nicht. Wir werten natürlich bei dem einen oder anderen auch im Hintergrund die Fragen, die von Nutzern eingegeben werden, halt aus, damit wir wissen, okay, wie funktioniert das denn dann? Mir ist kein Tool bekannt, das heißt aber nicht, dass es keins gibt.
Auf jeden Fall. Und eine Sache, die Johanna dir vielleicht auch gleich noch zeigen, das ist ganz interessant. Wir haben ein Dashboard gebaut, wo wir den Traffic sehen können, der aus den AI-Overviews kommt und relativ direkt tracken können. Das ist ganz interessant, ist jetzt auch nicht kein Hexenwerk, aber ist, glaube ich, ganz interessant. Da kann man nochmal durchaus so ein kleines Stück nochmal ein bisschen mehr Informationen rausziehen von dem Tracking, was noch übrig geblieben ist.
genau.
Perfekt, vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Super spannend, also total toll. Also wo kann man dich am besten finden, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte?
Also ihr findet uns unter dmvx.ai oder mich bei LinkedIn bei Chris Weidner. Und jetzt mal noch ein Shoutout zu meinem Podcast. Ja, ist aber nur ein Nerd-Podcast. ja. Also ihr könnt uns auf YouTube finden als Serienchecker. Ja, da mache ich jetzt in ähnlicher Runde auf zwei Sessel.
Ja, cool.
und reden über Serien, also das nur so als kleiner Nerd
noch. Was ist deine Lieblingsserie momentan?
Momentan habe ich jetzt gerade angefangen, Mobland zu suchten.
Okay.
Ja. Ist, wenn es auf, ist völlig humorbefreit und ist schon, ja, es gibt härtere Serien, aber ist schon ein knallhartes Ding. Ansonsten kann ich jedem nur empfehlen, weil es völlig under the radar läuft, guckt Clarksons Farm.
Clarksons Farm?
Clarksons Farm. Erstmal wirst du nie so viel über Landwirtschaft lernen wie in diesen vier Staffeln. Und ich kenne wirklich keine Doku-Serie, die dich einfach so berührt auf so vielen Ebenen. Emotional, sensationell. Guck Clarksons Farm.
Sensationell. Vielen lieben Dank, sehr, sehr Empfehlung und hoffentlich bis bald. Dann sehen wir uns mal wieder und auch gerne wieder mal im Podcast.
Ja, ich hoffe.
Danke, viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß bei der nächsten Folge.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zum nächsten Mal.